Ja, ich glaube, man braucht sowas wie Heimat. Weil wenn man es nicht hätte und nicht bräuchte, dann wäre es ja auch kein Problem, wenn man das anderen abspricht. Insofern schon, dass es möglich ist, es anderen Leuten nicht zu gewähren, ist schon ein Beweis, dass man es braucht. Und es ist nicht nur, man ist nicht nur mit den Füßen irgendwo zu Hause, man ist ja auch im Kopf irgendwo zu Hause, vielleicht noch mehr.
Sagt Hertha Müller, die ich im Café Exil getroffen habe, um mit ihr über das Thema Exil in der Literatur zu sprechen und ihre eigene nicht unbedeutende Rolle, die sie für das Exilmuseum hat, nämlich als frühe Impulsgeberin, die sich 2011 in einem offenen Brief an die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel wandte und dazu aufforderte, an das Thema Exil zu erinnern und ein entsprechendes Museum zu gründen. Heute ist sie Schirmherrin des Exilmuseums. Hertha Müller ist 1953 in Nitzgiedorf im Banat geboren und gehört zu der deutschen Minderheit der sogenannten Banater Schwaben. Sie wuchs in Timișoara in Rumänien auf, studierte Germanistik und Rumänistik, bevor sie aufgrund des politischen Drucks und ihrer Beobachtungen durch die Securitate ab 1984 immer öfter in die Bundesrepublik Deutschland reiste, schließlich 1987 ganz in dieses Land aussiedelte. Diese Erfahrung von Abreise und Ankunft und der Leere dazwischen thematisierte sie in dem 1989 erschienenen Roman »Reisende auf einem Bein«. Nach dem Erscheinen ihres bekanntesten Buches »Atemschaukel« wurde Hertha Müller mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet. Und ich freue mich sehr, dass Hertha Müller zugesagt hat und zu Gast ist im Café Exil. Einen schönen guten Tag, Hertha Müller.
Hallo, guten Tag.
Und mein Name ist Shelley Kupferberg. Ich bin Journalistin und Autorin und spreche in diesem gemeinsamen Podcast der Stiftung Exilmuseum und der Herbert und Elsbeth Weichmann Stiftung mit Menschen über alle möglichen Aspekte dieses Themas des Exils. Lassen Sie uns auf das Thema Exil blicken und auf jenen offenen Brief aus dem Jahre 2011. Wer oder was brachte Sie dazu, genau diesen Brief ja zu schreiben und dazu aufzufordern, das Thema Exil in Deutschland noch viel stärker zu machen?
Ja, als ich aus Rumänien hierher kam, war ich ja auch im Exil. Die ersten Jahre mindestens, bis Ceausescu gestürzt ist. Und ich habe mich hier immer gefragt, wenn ich durch die Straßen ging, wer hat wohin gehört in der Nazizeit? Das Thema war hier plötzlich für mich so penetrant und so vorhanden. Und dann weiß man ja, was in Berlin auch alles passiert ist.
Ich wollte gerade fragen, hat das vor allem mit Berlin zu tun?
Eine Stadt, die Geschichte ausstrahlt? Nicht nur mit Berlin. In Rumänien war es so, dass die Diktatur, die Staatssprache war Rumänisch, die Landessprache. Und ich gehörte zu einer deutschen Minderheit. Die deutsche Minderheit in Rumänien war mit dem Nationalsozialismus verstrickt. Also hat im Grunde genommen an der Seite von Hitler, mein Vater war in der SS oder andere waren in der Wehrmacht, die rumänische Armee war mit Antonescu an der Seite von Hitler. Rumänien war ein faschistischer Staat. Es gab in Rumänien die gleichen Gesetze, die Rassengesetze. Es waren Pogrome. Es gab die Enteignung der jüdischen Bevölkerung. Die ganzen Geschichten, die man mit den Schikanieren der jüdischen Bevölkerung hier kennt, die gab es in Rumänien auch. Es gab dann auch die Todeslager. Zum Beispiel Celans Eltern, Transnistrien, war unter rumänischer Leitung. Das wurde in Rumänien alles verschwiegen. Und dann, als ich dann erwachsener war, war das also die Diktatur, das war meine eigene biografische Geschichte mit diesem Vater im Nacken. Mit dem Vater, mit dem Onkel und mit der ganzen Minderheit, die sich an diesem Nationalsozialismus beteiligt hatte. Und das war das eine. Das andere war dann, als ich dann 15 war, bin ich in die Stadt gegangen und dann habe ich natürlich gesehen, dass die Geschichte wurde gefälscht. Also in unseren Schulbüchern, in der offiziellen rumänischen Geschichtsschreibung, war Rumänien immer an der Seite der siegreichen Sowjetarmee. Und das war natürlich die große Lüge. Und mit dieser Lüge hat man auch Minderheitenpolitik gemacht. Das heißt, man hat die deutsche Minderheit, die ungarische Minderheit wegen Horthy, die deutsche wegen Hitler, hat man als die Nazis und seine eigene Beteiligung, man war genauso in Stalingrad, genauso wie die Deutschen und die Ungarn. Das hat man verleugnet. Und das hat natürlich einen sehr schlechten Effekt gehabt, auch auf die Minderheiten, auf die deutsche Minderheit, zu der ich ja gehörte, mit seiner Geschichte sich auseinanderzusetzen. Mhm. Das führte absolut zu einer Verweigerung, weil man hat gesagt, die waren ja auch und warum werden nur wir vorgeführt? Und insofern hat mich das Thema auch auf diese Art beschäftigt.
Und als Sie dann nach Berlin kamen?
Als ich dann nach Berlin kam, dann war das alles hier der Ort. Und das war also nicht mehr so weit weg. Und das war nicht, wenn man am Rande einer Sache ist, ist es was anderes, als wenn man sagt, so jetzt bin ich da, wo das ist. Und ich habe mir die Frage konkret gestellt, naiverweise, natürlich auch auf den Straßen. Und wann ich dann gehört hatte, viele Häuser haben keinen Stuck mehr, weil das wurde nach 1945 der Stuck entfernt, weil das hatte angeblich mit dem Nationalsozialismus zu tun. Es gab eine neue Orientierung in der Architektur. Oder die Zäune, die schmiedeisernen Zäune, die nicht mehr vorhanden sind, die sind damals für den Führer gespendet worden, weil der Führer brauchte Material, um Waffen herzustellen. Und das hat alles ja ganz konkrete, das war konkretes Anschauungsmaterial.
Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Es gibt ein wunderschönes Zitat eines Ostberliner Essayisten, Heinz Knoblauch, der schrieb damals sowas wie: Traue keiner Grünanlage. Im Prinzip ist es das, mit solchen Augen eben durch die Stadt zu gehen. Wenn man all das weiß oder hinterfragt, sieht man es anders. Aber das Thema Exil, Hertha Müller, ist für Sie ja wirklich für ein Lebensthema, zu einem Lebensthema geworden. Ich erwähnte gerade Ihren Roman Reisen auf einem Bein, eine Geschichte um die Figur Irene, die weder ganz abgereist noch endgültig angekommen zu sein scheint. Ihre alte Heimat, das Rumänien Ceausescus, hat sie verloren. Ihre neue Heimat Deutschland bleibt ihr verschlossen. Was möchte ich Sie fragen, Hertha Müller, haben Sie über das Gefühl der Heimat im Laufe Ihres Lebens und Schreibens herausfinden können, vielleicht sogar gelernt?
Naja, ich habe das Wort dann am Anfang, als ich dann so 20, 25 war. Ich meine, wenn man Heimat hat, dann braucht man das Wort eigentlich nicht. Und das ist das Wort, im Gegenteil, das Wort war mir suspekt. Also ich wusste, dass die Nazis mit dem Wort Schindluder getrieben hatten. Ich wusste auch, dass der rumänische Stalinismus, auch der Kommunismus, hat mit diesem Wort Patrie, das ist das Vaterlandsliebe. Das wurde überall benutzt und das war eine Pflicht. Und ich meine, das hat sich in der Verlängerung hat sich das übertragen. Ich wusste dann aber zum Beispiel, dass der Film Heimat hier, als ich hier ankam, lief. Von dem Edgar Reitz. Und diese, also dass Heimat natürlich viel mehr ist als das Ideologische oder das, was Heimatbesitzer, wenn die Heimatbesitzer vorhanden sind, die ständig darauf bestehen, dann klingt das Wort nicht mehr gut. Und es gab zum Beispiel auch in der deutschen Minderheit diese Heimatbesitzer in Form der Landsmannschaften, die es ja auch jetzt noch gibt, die ganz große Konflikte hatten mit mir, weil ich in meinen Büchern eben das Wort Heimat ganz anders eingesetzt habe.
Das sind erzkonservative Werte.
In den Niederungen, die haben mich dann als natürlich als Heimatverleugnerin,
Nestbeschmutzerin,
dieses schreckliche Wort. Und das ist alles, ich hatte also riesige Konflikte mit denen. Und ich meine, das habe ich dann gemerkt, ich habe mir das am Anfang gedacht, man braucht nicht unbedingt eine Heimat oder man hat sie vielleicht sowieso, wenn man existiert.
Wissen Sie, ich habe überlegt, was ist es, weil für mich ist Heimat auch nicht wirklich eine Kategorie, es ist ein abstrakter Begriff, ich finde ihn auch hochproblematisch. Ja. Vielleicht sind Menschen wie Sie und ich auch mit Luftwurzeln ausgestattet. Gibt es sowas bei Ihnen?
Ich weiß es nicht, aber ich habe, wenn ich zum Beispiel in Rumänien bei Verhören war, dann hat man mir zum Beispiel auch gesagt, ich soll doch Rumänien verlassen, denn ich hasse das rumänische Volk. Die waren ja immer, das Regime bezeichnete sich ja als Volk. Und ich hasse die Rumänen. Und das, also man hat immer diese nationalistische Karte ausgespielt. Die bei mir war kein Nationalismus vorhanden. Und dann habe ich immer als Argument gesagt, das Land gehört jedem durch seine Biografie. Und der Diktator Ceausescu hat nicht mehr Recht auf dieses Land als ich auch.
Das ist schon eine große Provokation.
Ja, und ich habe gesagt, meine Biografie ist genauso gültig wie seine. Und das war für mich so das Argument, dass man mir mit so einem Vorwurf, geh doch dorthin zu deinen Nazis, hat man auch gesagt, in den kapitalistischen Sumpf. Und dass ich also mit solchen Vorwürfen mich nicht aus dem Land heraus schicken lasse, weil meine Biografie ist genauso gültig wie die der Diktatur, des Diktators und der ganzen Nomenklatura. Und das ist natürlich, eine Biografie ist einfach immer gültig für eine Person. Und das hat man zu respektieren.
Ja.
Und dadurch habe ich ja das Heimat ja auch schon anerkannt, im Grunde. Was ich mir damals aber nicht eingestanden habe. Sondern ich habe das einfach so gesagt, um mich zu verteidigen. Und ich meine,
um ihre Würde zu bewahren letztlich, oder?
Ja, und mein Recht, da zu leben, wo ich eigentlich hingehöre.
Ich möchte ganz kurz einschieben, Sie waren sowohl in Rumänien als auch später in der Bundesrepublik im Visier der Geheimdienste. In Rumänien, Sie haben es gerade auch schon erwähnt, wurden Sie in Verhören und Schikanen durch die Securitate traktiert. In Deutschland hielt man Sie zunächst für eine Agentin, total absurd. Sie haben darüber auch sehr viel geschrieben.
Ja, das hat mit den Landsmannschaften zu tun. Das hat mit der Feindseligkeit der Landsmannschaften zu tun. Denn die saßen, als ich ankam, im Übergangsheim in Nürnberg. Und die hatten dort ihre Büros und man kriegte solche Laufzettel. Man musste auch durch das Büros der Landsmannschaft. Und die haben mich eigentlich im Grunde genommen denunziert. Und ich habe meine Akten aus Rumänien, gibt es ja auch eine Gaukbehörde seit etwa 10 Jahren. Und ich sehe in meinen Akten erschreckend, wie viel Verleumdungsarbeit die Landsmannschaft betrieben hat. Die Banatschwäbische.
War Ihnen das klar, dass Sie Einblick halten wollen in die Akten oder haben Sie auch ein bisschen gezögert? Denn das ist ja auch eine Entscheidung.
Nein, ich wollte das immer machen und wollte immer wissen, was war.
Ja.
Und es hätte mich nicht beruhigt zu sagen, wenn ich es nicht weiß, ist es besser oder ich glaube, das bringt nichts. Und ich hatte auch sehr starke persönliche schmerzhafte Sachen mit einer der besten Freundinnen, die dann hier zu Besuch war und mir gesagt hat, dass sie geschickt ist vom Geheimdienst. Und also ich wurde hier ja auch noch verfolgt, die erste Zeit. Und das war, ich habe Beziehungen verloren und so eine dreckige Methode, mit der Geheimdienst sich wirklich ungeniert in alles einmischt, was einen betrifft und alles zertrampelt und kaputt macht. Also das hat mich schon beschäftigen müssen und ich wollte da wissen, was da war. Ja, und da habe ich auch gesehen, die Landsmannschaft hat sehr viel Denunziationsarbeit hier zu Lande probiert.
Herr Müller, Sie haben dafür unglaublich starke Worte gefunden. 2009 gab es dann den Nobelpreis für Literatur und in der Nobelpreisbegründung heißt es unter anderem, und da komme ich nochmal auf diesen Begriff, diesen Sujet der Heimat. Es heißt unter anderem, Sie haben Landschaften der Heimatlosigkeit gezeichnet. Trifft das möglicherweise nicht nur auf das Schreiben, sondern auch Ihr Daseinsgefühl zu?
Ja, ich glaube, es gibt dann auch so, natürlich, man braucht sowas wie Heimat. Weil wenn man es nicht hätte und nicht bräuchte, dann wäre es ja auch kein Problem, wenn man das anderen abspricht. Insofern schon, dass es möglich ist, es anderen Leuten nicht zu gewähren, ist schon ein Beweis, dass man es braucht. Und es ist nicht nur, man ist nicht nur mit den Füßen irgendwo zu Hause, man ist ja auch im Kopf zu Hause, vielleicht noch mehr. Und im Kopf muss man natürlich das auch mitnehmen, was, wo man mal mit den Füßen war. Insofern ist das ja, wie viele Heimaten hat man? Es gibt ja sehr viele Menschen, die nicht mehr da sind, wo sie geboren sind und die nicht von sich aus freiwillig das Land gewechselt haben. Die haben alle eine Heimat verlassen. Und es gibt, es gab den iranischen Autor, der Said, der ist leider schon gestorben. Der ist zweimal geflohen aus dem Iran, einmal unter dem Schah und dann unter Khomeini noch einmal. Und der hat diesen unglaublichen Satz formuliert, Heimat ist die Zeit, die wir verloren haben. Und diese Zeit war die Zeit, wo er immer darauf gewartet hat, dass er irgendwann wieder zurückkehren muss. Das Problem ist heute so akut, wenn wir darüber sprechen, kriegen wir Atemstockungen, weil was jetzt zurzeit immer mit Heimat in, gerade im Iran ist. Und darum sage ich ja, und bei solchen Sachen habe ich immer mir sofort denken müssen, halt, du darfst das Wort nicht so einfach pauschal in Frage stellen, das ist sehr einfach. Und es klingt sehr überlegen und es klingt sehr abgeklärt, aber Heimat ist etwas, was man braucht.
Heimat und ist etwas, was man braucht, was auch vielfältig sich darstellen
kann. Es kann natürlich das Wort.
Vielleicht ist es das Schreiben bei Ihnen, würden Sie das sagen?
Nein, es ist nicht das Schreiben. Es ist nicht das Schreiben. Ich bin keine Apologetin des Schreibens. Und ich glaube, das Schreiben, das ist etwas, das gehört dazu. Aber es ist auch nicht die Sprache, ist Heimat allein.
Das ist auch ein interessanter Satz, den Sie gerade ausgesprochen haben, denn im Gegensatz zu vielen Geflüchteten, die heute nach Deutschland kommen, Sie sprachen gerade von Said aus dem Iran, war die Sprache Ihres Aufnahmelandes auch, ich sag mal, mehr oder weniger Ihrer Muttersprache. Die Banater Schwaben haben sicherlich auch Eigenarten im Deutschen ausgebildet. Das Deutsche, das Deutsch, eben mit dem kam sie ja im Gepäck dann doch. Und trotzdem, würden Sie sagen, es war eine Art Sprachverlust? Exil ist auch Sprachverlust, andere Referenzen, andere Umgebungen, andere Anspielungen. Wie ging es Ihnen mit der Sprache tatsächlich in Deutschland?
Es ist eigentlich Minderheit, wenn man eine Minderheit ist in einem Land, dann ist man schon am Rande. Also das Deutsche war für mich Privatsprache eigentlich, weil mit den Freunden, in den Bekanntschaften, in der Familie und dann in der Familie auch Dialekt. Also ich habe sehr lange als Kind nur Dialekt gesprochen, der sich sehr stark von der Schriftsprache unterscheidet. Und dann erst in der Stadt, in der Schule habe ich dann angefangen, auch Hochdeutsch, hat man ja gesagt, und dann das Rumänische als Landessprache. Und es gab immer die zwei Sprachen. Und es war auch dadurch, dass ich so spät Rumänisch gelernt habe, hat sich das Deutsche, das im Kopf mitgebrachte das Muttersprachendeutsch, ist ja eigentlich ein Geschenktes. Das lernt man nicht. Man lernt es durch das Leben, durch das Aufwachsen. Es wird einem keine Grammatik beigebracht, es entsteht durchs Laufen. Man lernt laufen und man lernt sprechen. Und wenn man dann eine andere Sprache spricht, das weiß ja jeder, ist es dann schon eine andere Beziehung dazu. Und die Sprachen haben sich auch immer gegenseitig betrachtet. Und das Rumänische ist eine unglaublich schöne Sprache.
Eine sehr reichhaltige Sprache.
Kleine Sprachen sind immer so großartig. Und das ist ja das Verrückte. Und die sprechen so wenig Menschen. Und darum ist es so Finnisch. Oder wer lernt schon Rumänisch? Wer lernt schon Finnisch? Wer lernt Isländisch? Niemand. Das sind nur die Leute, die es lernen, die es geschenkt bekommen haben. Und dadurch ist Sprache. Mhm. Aber als ich dann aus Rumänien weggegangen bin, habe ich den Eindruck gehabt, mein Minderheitendeutsch ist jetzt hier und das ist eine andere Sache. Und wenn man vom Rand auf etwas schaut, ich habe auch gar nicht gewusst, ob ich überhaupt eine Sprache gehört.
Was hat denn das Exil mit Ihrer Sprache gemacht? Hat sich da nochmal etwas verändert?
Ich habe das nicht so nachgedacht. Ich habe natürlich, für mich war das natürlich ein großes Privileg, dass ich die Sprache schon sprach. Aber Ich habe bei den Behörden gemerkt, wie furchtbar das ist, wenn man auf Behörden angewiesen ist, auf Beamte in Behörden. In dem Fall war das der Verfassungsschutz oder der Bundesnachrichtendienst. Ich war ja suspekt. Die haben mich ja durch die landsmannschaftlichen Informationen, haben die mich ja als Agentin verdächtigt. Und dann, wie sehr man auf das, und ich mit meinem Deutsch konnte mich ja rechtfertigen und ich konnte mich wehren. Das hat zwar nichts genützt, also man hat nur aneinander vorbeigeredet. Und die Biografie war auf das Formular konzentriert. Auf ein Formular passt kein Leben. Ein Formular ist gedruckt, hat Rubriken, das hat im Grunde mit dem Leben nichts zu tun. Und alles, was die Rubrik überschritten hat, wollten die Beamten gar nicht wissen.
Herr Müller, ich habe gerade nachgedacht, Sie haben so viele Differenzerfahrungen, ja, die Sie in sich tragen, ja, als Minderheit, ja, in Rumänien, ja, dann nach Deutschland kommend, irgendwie als Rumänin, aber eben da, ja, auch nochmal, ja, in einer Minderheitensituation. Was würden Sie sagen, hat diese Form von so vielen Differenzerfahrungen mit Ihnen als Mensch gemacht und angestellt?
Das weiß ich nicht.
Es klingt also nach einem Sprache, unglaublich großen Sensorium, was Sie ausbilden mussten.
Ich habe zum Beispiel seinerzeit in Rumänien gar nicht gewusst, ob ich richtig Deutsch spreche, weil ich habe immer nur Bücher gelesen. Und diese Sprache, diese Privatsprache war ja was anderes. Und am Rand, das macht einem schon unsicher. Also ich glaube, Differenzen haben beide Seiten. Die ganzen Differenzierungen machen auf einer Seite, machen einen sicherer. Weil man hat es vieles sich schon überlegt, man versucht damit es einzuordnen, aber sie machen auch unsicher. Denn je mehr man differenziert, umso mehr habe ich oft das Gefühl gehabt, dass ich einfach nicht genüge. Es ist also immer, es ist von allem immer zu wenig. Und das hat auch mit Fremdheit zu tun. Mhm. Wenn man an einen Ort kommt, ich kannte zwar die Sprache, aber ich kannte dieses Land überhaupt nicht. Ich kannte nicht die ganzen, ich war nicht hier sozialisiert. Ich habe Situationen nicht oft nicht verstanden, weil ich sie inhaltlich, ich habe das Vokabular der Situation verstanden, den Text. Aber ich habe die Absicht nicht durchschaut.
Die
Absicht
oder die Referenzräume
und das sind zwei Sachen. Ja, und ja, das ist bei Beamten so und das ist auch im Alltag so. Und dann ist man, ich war über 30 Jahre alt und dann ist man völlig erwachsen, seit Jahren notgedrungen, politisiert von den Zuständen in einer Diktatur. Und dann kommt man hierher und dann ist man ein Stück weit Analphabet, weil man die Situationen nicht einordnen kann.
Weil man sie nicht
und das
lesen
ist,
kann.
Ja. Es ist auch eine Art von Sprache nicht kennen. Wenn man sie versteht, aber man kann sie nicht einordnen. Und das habe ich erfahren, ja.
Und Sie sagten einmal, dass Sie überall, wo Sie hinkamen, sich unweigerlich fragten, ob Sie dort leben könnten, auch wenn Sie gar nicht vorhatten, Berlin zu verlassen. Ist das weiterhin so?
Ja, das ist so das Bedürfnis. Es ist ja immer dieses Wie könnte man sich gut fühlen? Das ist ja eigentlich ein Grundwunsch jedes Menschen. Wie könnte man sich gut fühlen? Wo könnte man sich einem Ort anvertrauen? Und das ist ja gar nicht so leicht. Also ich mir widerstrebt immer die Frage, gerade wenn so bei Interviews oder Journalisten das Lieblingsort. Das kommt sehr oft. Einen Lieblingsort in Berlin. Ich kann das nicht beantworten. Ich hätte das aber auch in Rumänien nicht beantworten können. Das finde ich so, ich finde das so absurd, weil zu einem Ort kann man nicht nahtlos gehören. Und das ist auch so etwas. Ich glaube, das kommt von mir sogar aus der Kindheit, wenn ich auf dem Feld war, auf den riesigen Feldern und ich war völlig verloren. Ich war in der Landschaft verloren und das ist auch so in einem Ort, ich bestehe buchstäblich aus einem anderen Material und ich kann das nicht zusammenbringen. Mhm. Und ich kann auch nicht sagen, dass ich mich an einem Ort immer gut fühle, weil das wäre dann ein Lieblingsort. Das hängt davon ab, wie es mir geht. Also wenn es mir nicht gut geht, dann kann kein Ort das ändern, dann kann ich da immer hingehen. Andererseits, als ich dann aus Rumänien gekommen war, und noch im Übergangsheim war, Nürnberg, da bin ich oft an dieselben Orte gegangen. um ein bisschen Boden unter die Füße zu kriegen. Ja. Und die Wiederholung, dass man eine Art von Gewohnheit sich zulegt.
Etwas einübt
vielleicht. Immer in ein bestimmtes Café geht. Dass ich was ich wiederhole, macht einen ein bisschen zu Hause. Und das ist das ist Orte, das ist alles, hat alles mit Orten zu tun.
Wir Menschen haben die Sehnsucht nach irgendeiner Form von Behaustheit. Ja. Ich musste auch an den Autor und Publizisten Georg Stefan Troller denken, der letztes Jahr 2025 im hohen Alter von 103 in Paris verstorben ist. Der sagte mal im Interview mit dem Exilmuseum als Jude aus Wien geflüchteter Mensch, das Exilende eigentlich nie. Aus allem, was Sie jetzt beschreiben, lese ich und höre ich das auch so. Würden Sie das auch so sagen?
Ja, es endet nie, weil es ist einfach ein mit weggetragenes Leben. Und das davor hat man ja auch noch. Und insofern bleibt diese Sache, das Weggetragensein, das bleibt. Und wenn man nicht freiwillig gegangen ist, weil man ist gezwungen worden. Und dann ist das man hat etwas verlassen müssen. Und dieses Müssen ist das Entscheidende.
Ja, das ist das absolut Entscheidende. Ich glaube, ist es, was viele Menschen auch nicht begreifen.
Diese Verletzung, wenn es um Exil geht. Die Verletzung im Weggehen ist das Entscheidende. Und das ist was anderes, wenn sich jemand entscheidet, aus Freiwilligkeit zu sagen, ich möchte jetzt dort und dort leben, in einem anderen Land. Da ist die Beziehung zur Heimat und zu dem, was man verlassen hat, bestimmt. Die geht wahrscheinlich auch nicht weg, aber sie ist eine andere. Sie hat nicht diese Grundverletzung.
Sie haben vorhin, als Sie über Said sprachen, der das Exil als gestohlene Jahre auch bezeichnete. Empfinden Sie das auch so? Ist das eine gestohlene Zeit? Oder gibt es auch sozusagen einen Widerstand dagegen oder das Versperren, sich diese Zeit nicht nehmen zu lassen?
Es ist halt so, dass das hängt, glaube ich, davon ab, was dann auch nachher passiert. Ob man jetzt in einem Land ist, in das man sich in Anführungszeichen gerettet hat, das Wort ist ja auch sehr problematisch, aber das muss man trotzdem, das Wort gibt es und dann muss es sagen, bei vielen ist das ja auch so. Je schlimmer es war, umso mehr ist das Wort gerettet natürlich berechtigt. Aber es ist, und beim Seid, wenn wir über den Iran sprechen, ist das Wort bestimmt berechtigt. Insofern ist es, wenn eine Diktatur weiter existiert und man ist in einem anderen Land, ist das was anderes, als wenn die Diktatur dann stürzt, so wie in Rumänien. Das ist dann einfach, die Beziehung ändert sich.
Die Beziehung ändert sich, wie empfinden Sie es
denn heute? Obwohl man nicht mehr dort ist, aber natürlich die Beziehung ändert sich. Durch jeden Menschen, den man kennt, durch alles, was man in einem Land lässt und es nicht mitnehmen kann, was man liebt und was man dann von weit aus der Ferne natürlich als schmerzhaft empfindet, weil man da hinschaut. Es reicht ja nur, wenn man eine Handvoll Menschen oder nur einen Menschen in einem Land kennt, dass man in ein Land anders schaut, als wenn man niemanden kennen würde.
Wie erleben Sie es denn heute, wenn Sie nach Rumänien reisen?
Ja, man ist natürlich dann auch eine andere geworden.
Und das Land auch.
Aber ich war dann schon erleichtert, als die Diktatur stürzte. Dann war Ceausescu gestürzt. Und das war für mich, ich habe den ganzen Tag geweint, als Ceausescu stürzte. Und ich wusste nicht, ob ich vor Glück weine oder ob ich aus Schmerz, aus Heimweh weine. Und es wäre trotzdem nicht mehr in Frage gekommen, zurückzugehen für mich. Diese ganze Minderheit war weg. Die war inzwischen, ist aus Deutschland ausgewandert. Die meisten über diesen Zauberbegriff Familienzusammenführung. Und die meisten waren ja nicht politisch verfolgt. Aber nach dem Sturz konnten alle gehen. Sie haben die Pässe gekriegt. Und die Leute waren durch dieses Eingesperrtsein völlig, völlig wirklich besessen davon, wegzugehen. Weil man Ceausescu-Zeit nicht zugetraut hat, dass es wirklich eine demokratische Gesellschaft wird. Und das ist, aber man blickt anders dann auf das Land, wenn die Diktatur wieder nicht mehr da ist. Und das verändert natürlich jede Beziehung zu den Menschen dort, zu dem Land dort. Und wenn ich jetzt zurückfahren kann, ich könnte jetzt theoretisch seit dem Sturz von Ceausescu zurück, Und darum weiß ich auch gar nicht, ob für mich das Wort Exil, dann hat man Skrupel, ob das Wort Exil auf mich noch zutrifft. Im Vergleich zu den Leuten, die das nicht, die nicht zurück könnten. Und dadurch muss ich dann wieder differenzieren. Also das Wort ist dann auch, ich bin natürlich im Exil in vielen Dingen von meinem Gefühl her. Aber ich bin nicht mehr, ich habe nicht das Recht, auf mich dieses Wort zu nehmen im Vergleich zu Hunderttausenden Menschen in der Welt, die das nicht mehr können.
Ja,
und
gibt,
das ist dann auch so
Formen
etwas, das muss ich aber auch immer anerkennen und wissen. Und dadurch verändert sich auch dieses, was bedeutet das Wort Exil. Und das ist auch verschieden. Das hängt auch von der psychischen Struktur eines Menschen ab, wie er was einordnet, was für ihn ein Ort bedeutet oder die Beziehungen. Ich glaube, je schmerzhafter und je gedemütigter man ein Land verlässt, und das war ja in der Nazizeit wahrscheinlich unvergleichbar mit allem, was ich dann auch erlebt habe, das ist umso mehr wird man natürlich, hängt man daran und es entsteht eine Verbitterung.
Eine Verbitterung, vielleicht auch
und
ein Beschweigen.
Und das zu Recht. Und das zu Recht. Und dann immer auch dieses Wissen, man selber ist gegangen worden, man ist gegangen, man hat sich gerettet. Andere sind ins Konzentrationslager gebracht, ermordet worden. Das ist in anderen Diktaturen auch so, in Rumänien auch so natürlich. Und dann entsteht natürlich auch eine innere Wut.
Wut, bei manchen auch die Schuld des Überlebens.
Ja, und also, bei den Toten dann auch natürlich.
Es ist ein komplexer Zustand.
Aber man hat sich dann natürlich auch verändert. Ne? Man musste ja ankommen, wenn man weggegangen ist. Man musste ankommen und man musste sich selber umstrukturieren und sagen, das ist jetzt so. Und
man
das andere
ist nicht
mehr. Man
hat auch einen Teil seiner Geschichte verloren. Man ist ein wenig geschichtslos. Zumindest viele Exilanten haben das so beschrieben. Ja. Man
muss sich
neu erfinden.
Immer ich gehörte auch nicht zu dieser deutschen Minderheit, mental nicht. Ich hatte diesen Grundkonflikt. Und das waren für mich, die haben mir genauso zugesetzt wie das Regime.
Insofern, deswegen sagte ich, diese vielen Differenzerfahrungen, die sie in sich tragen.
Dazu gehören ist ja auch nicht einfach.
Ja.
Das ist nicht einfach und es ist nicht das Beste, dass man irgendwo dazugehört. Das muss man muss auch wissen, ob man als Individuum dazugehören kann.
Herr Tamilla, ich möchte unbedingt auf eine Thematik noch zu sprechen kommen, weil Sie es auch gerade ansprachen, die Sehnsucht nach der Freiheit, die so viele Menschen hatten, nachdem Ceausescu gestürzt war. Ich darf Sie mal zitieren. Sie schrieben: Das meiste, was ich über Freiheit gelernt habe, habe ich aus den Mechanismen der Unterdrückung gelernt. Diese Mechanismen zu beobachten und was anderes bleibt an mir in der Unterdrückung nicht übrig, ist wie die Spiegelschrift der Freiheit zu entziffern. Das finde ich ein ganz starkes Bild. Und nun leben wir in einer Demokratie, in Freiheit hier in Deutschland. Menschen kommen unter anderem hierher, weil sie sich ein Leben in Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit wünschen, auch hierzulande. Allerdings steht die Demokratie stark unter Druck. Wie schaffen wir es, Menschen davon zu überzeugen, dass es wert ist, sich für diese Staatsform einzusetzen, sie zu verteidigen? Ich würde mal sagen, Demokratie als Verb zu verstehen.
Das ist nicht einfach zu beantworten. Schaffen wir, es muss jeder das eigene tun. Im Grunde an der Stelle, an dem Ort, in den Verhältnissen, in denen er sich befindet. Und ich immer über Demokratie zu reden, das nützt überhaupt nichts. Und das habe ich oft den Eindruck, das wird verwechselt. Wenn das Wort nur noch als ein Schlagwort begriffen wird, dann erreicht es die Leute nicht mehr.
Deswegen habe ich gerade gesagt, Demokratie als Verb müsste
eigentlich
begreifen.
Das ist oft,
ich weiß nicht, wie,
also wenn wir zum Beispiel jetzt auch nach Ostdeutschland schauen, ich denke mir das oft, es geht ja darum, dass konkret, es sind Millionen einzelne Dinge und es hängt von der Mentalität der Leute ab und dass die Mentalität dabei bleibt, dass sie die Unterscheidung macht von Demokratie und von einer Diktatur und dass sie das erkennt. Und das ist ja das Verrückte, dass man gerade in einer Ich weiß das immer nicht, wie ich das anderen bewerten soll. Wie viel ist zum Beispiel im Osten Deutschlands, wie viel ist Hinterlassenschaft der DDR-Zeit, mental? Und wie viel ist Heutiges dazugekommenes? Und in welchem Alter fängt etwas an? Ich meine, niemand ist nur so alt, wie er ist. Jeder hat eine Familie, die älter ist, Eltern, vielleicht Großeltern, Geschwister, Verwandte, Lehrer. Insofern, es ist ja im Grunde genommen, erzieht man sich ja eigentlich immer selbst. Und das bedeutet auch, über alles reden und über die Einzelheiten, die Details reden und nicht immer mit dem Wort Demokratie kommen und das Einzelne, sondern das tun, woraus diese Demokratie besteht. Und man muss das Wort nicht sagen. Wir haben mal in der Schule seinerzeit Aufsätze schreiben müssen, wo es um ein Thema geht, um so einen Begriff wie Freundschaft oder Liebe oder Treue. Man durfte das Wort nicht benutzen, sondern es musste aus dem Kontext hervorgehen. Ich habe mir das gemerkt, weil das so wichtig ist, dass es nicht die Begriffe sind. Man kann mit Begriffen, kann man Menschen nicht unbedingt überzeugen.
Wäre ein Museum des Exils dann auch tatsächlich vielleicht genau so etwas?
Das wäre es und das denke ich mir jedes Mal. Das sind Lebensgeschichten. Ein Museum des Exils könnte Lebensgeschichten zeigen und könnte, ich meine, warum weiß man in Deutschland so wenig über das Exil? Und es hätte mit heutigem Blick auf Flucht zu tun und es hätte mit der Sensibilisierung auf Lebensläufe zu tun und dass wir auf die Lebensläufe schauen und dass wir darauf achten, was eigentlich in der Welt geschieht, inwiefern es Menschen die Heimat nimmt und dass wir das uns bewusst sind und dass wir zum Beispiel so eine Partei wie die AfD, dass wir die darauf aufmerksam machen, ihre Grundlage sich auf die sogenannte Migration bezieht. Sie sind aber für Putin. Und wenn aber die Ukraine von Putin geschluckt werden würde, das heißt, besetzt oder sich unterwerfen würde, dann hätten wir so viel Flucht, wie wir uns überhaupt nicht wie Sie sich nicht vorstellen wollen. Insofern ist das alles gegensätzlich. Und warum sagt Ihnen das niemand? Und damit könnten die Politiker jeden Tag der AfD beweisen, wie verlogen sie ist. Und das wird nicht gesagt. Und das sind die Dinge, die Einzelheiten. Oder mit dem Begriff Heimat könnte man Wahlkampf machen und ihnen sagen, die Ukrainer wollen genau das, was wir hier selbstverständlich haben. Oder die Iraner wollen auch das. Und insofern immer die Inhalte zeigen. Und das, was einen Menschen, ein Individuum ausmacht und worauf jeder angewiesen ist, dass man mit Liebe oder mit der Zuwendung und sich auf Menschen einlassen, dass man damit Politik machen kann für jemanden, der in dieses Land kommt, aber auch die hier sind, überzeugen, wie schrecklich es denen geht, die hierher kommen müssen. Und was da alles mitgebracht wurde mit so einer Person.
Tja, leider,
und das alles gehört ja zusammen.
Solche Dinge schnell vergessen zu werden, in dem Moment, wo es einem gut geht, wo etwas selbstverständlich erscheint, wie Demokratie und
darum
Freiheit.
Und darum ist Exil das Wort. Das Wort sagt nicht so viel, wie die Inhalte sagen. Und man braucht einen Ort, wo man zeigt, was dieses Wort eigentlich bedeutet. Und wie viel hier auch nicht mehr, wie verödet dieses Land war, als die Nazizeit vorbei war, als der Nationalsozialismus vorbei war.
Und die Spuren das betrifft die Flucht, tragen wir noch heute in uns.
Das betrifft auch die Kriege. Wie, wann führt man wofür Krieg? Dann das mit dieser... das Völkerrecht. Wo ist das Völkerrecht? Wie und wo kann man es anwenden? Und wo ist es kompliziert? Und das sind alles Inhalte. Und das ist nicht einfach. Und das müssten wir diskutieren. Ja.
Deswegen danke ich Ihnen sehr, liebe Hertha Müller, dass Sie uns ein paar Gedanken hier erzählt haben über all diese Themen, die große Themen sind, aber sie eben zu füllen mit Gedanken und Ihren Erfahrungen. Herzlichen Dank in ihr für den Besuch im sogenannten Café Exil, Hertha Müller.
Bitteschön.
Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören, Ihre Shelley Kupferberg.
Das Café Exil schließt für heute. Um keine weitere Folge zu verpassen, abonnieren Sie uns und empfehlen Sie uns gerne weiter. Café Exil ist eine gemeinsame Produktion der Stiftung Exilmuseum und der Herbert und Elsbeth Weichmann Stiftung. Bis bald im Café Exil.